Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reise von Neuen mit Christian Schmicke, dem Chefredakteur natürlich von Reise von Neuen.
Und mit Radio Tourism-Chefin Sabrina Gander.
Wir sprechen heute über Menschen, die wirklich mutig sind, die Innovationen auf den Markt bringen wollen und vor allem auch sprichst du mit Menschen, die das honorieren und fördern. Es geht um Startups, es geht um ja einen Geist der Zeit, finde ich, dass es Leute gibt, die sagen, hey, da gibt es irgendwo ein Problem und wir setzen uns daran, eine tolle Lösung zu finden. Mit wem hast du das Gespräch der Woche geführt?
Ich habe mich mit Jan Valentin und mit Simon Schiller unterhalten und beide investieren mit ihrem Unternehmen, zu dem auch noch einige andere Partner gehören, Enea Invest in Startups aus der Touristik, die sich mit dem Thema Digitalisierung befassen.
Sehr cool. Du hast sie natürlich auch gefragt, was sind so die wichtigsten Assets, die ein Startup braucht, damit sie wirklich scharf drauf sind, in sie zu investieren. Und du hast dich auch ein bisschen fortbilden lassen, mit uns dann zusammen übrigens zum Thema Blockchain.
Ja, das ist richtig. Das Thema geistert ja schon seit einigen Jahren immer wieder durch die Branche und durch die Medien. Und so richtig habe ich noch nie verstanden, was sich eigentlich genau dahinter verbergen sollte. Deshalb habe ich mich mit beiden mal unterhalten und die beiden sind ja, was das Thema angeht, vom Fach, muss man sagen. Jan Valentin war zunächst mal Manager bei Unistar in der frühen Phase, hat dann weg.de mitentwickelt und war dann Europachef von Kayak unter anderem. Und Simon Schiller, der übrigens der Sohn eines gleichnamigen FTI-Managers ist, befasst sich auch schon seit einer ganzen Weile mit Startups und wollte übrigens, hat er mir anvertraut, eigentlich nie in die Touristik, ist aber jetzt doch da angekommen.
Dann hören wir uns mal an, was die beiden zu sagen haben. Hier kommt das Gespräch der Woche.
Hallo Jan, hallo Simon.
Hallo, guten Morgen.
Hi.
Ihr beiden seid in doppelter Hinsicht in einem Metier unterwegs, bei dem ich eine ganze Menge lernen kann. Denn zum einen beschäftigt ihr euch inhaltlich mit der Digitalisierung in der Touristik und zum anderen investiert ihr mit Enea Invest gemeinsam mit anderen Gesellschaftern in touristische Startups, die das Potenzial haben sollen, die Touristik nachhaltig zu verändern. Vielleicht, da ich in dem Thema tatsächlich nicht so tief drin stecke, fangen wir mal ganz am Anfang an. Was glaubt ihr denn, wo die Digitalisierung in der Touristik in Deutschland im Moment steht?
Also die Touristik wurde ja sehr früh digitalisiert. Ich glaube, die Flugbuchungen war eines der ersten digitalen Produkte überhaupt. Und insofern schleifen wir jetzt aber auch 40, 50 Jahre Legacy teilweise mit uns rum. Ich glaube, es ist schwer zu sagen, die Touristik in Deutschland per se und sie komplett abzugrenzen. Andererseits ist gerade auch deine Frage, finde ich, ganz spannend, weil ich glaube, in anderen Bereichen würde man genau diese Abgrenzung gar nicht vornehmen. Man könnte nicht sagen, wie ist sozusagen die Distribution von Büchern in Deutschland, ja, sondern die Distribution von Büchern ist heute doch global relativ ähnlich strukturiert mit ein paar regionalen Playern und zumindest einem sehr, sehr großen. Und in der Touristik ist es aber in der Tat noch so, dass wir eben sehr viele durch eine sehr lange Wertschöpfungskette sehr viele lokale Systeme haben, die ineinander greifen müssen. Gerade wenn man sich Paketreisen anguckt, Hotel ist sicherlich schon weiter globalisiert, internationalisiert. Und schlussendlich geht das auch mit groben Ineffizienzen einfach einher in der gesamten Distribution, mit Kosten, die man vielleicht durch neue Technologien auch gar nicht mehr haben müsste. Da haben wir auch viele Beispiele von Startups. Und ganz grundsätzlich ist die Geschwindigkeit der Innovation verhältnismäßig langsam im Vergleich zu anderen Branchen. Ich denke, das kann man so sagen.
Worin liegen denn nach eurer Einschätzung die größten Schwächen, die die Touristik in dieser Hinsicht hat? Also da gibt es ja zwei Punkte. Zum einen aus der Kundenwarte, also was das Kundenerlebnis angeht und zum anderen auch, was die Wertschöpfungskette betrifft.
Ja, und ich glaube, dass die Wertschöpfungskette und die Länge der Wertschöpfungskette wahrscheinlich schon ein Faktor ist, der auch für den Kunden dann relevant ist. Also im Grunde genommen kommt ja die Kundenkommunikation nicht wirklich aus einer Hand. Das hat man ja auch während der vergangenen Krise erlebt, dass es extreme lange Wartezeiten in Service-Centern gab. Der Vermittler hat halt den Kunden bei sich, das immer noch in Deutschland ja zu einem großen Teil das stationäre Reisebüro oder dann die OTA, während der Veranstalter oder die Airline, das Hotel, das Produkt im Grunde genommen haben und informiert werden über Verspätungen, Cancellations. Und da geht natürlich im Zwischendrin wahnsinnig viel verloren, weil du eigentlich zwei, drei Kommunikationswege dazwischen hast, die du gehen musst, um am Ende den Kunden über seine Änderungen zu informieren. Im Grunde genommen ist halt einfach der Kunde hat immer noch keinen Weg, seine ganze Customer Journey durch ein Tool sozusagen abzubilden. Also er ist eigentlich immer mit verschiedensten Parteien konfrontiert und es ist immer noch nicht so richtig convenient.
Und das, sagst du, Simon, ließe sich mit digitalen Mitteln verbessern oder vereinfachen, weil tatsächlich ist ja die Zahl der Akteure, die an einer Reise, sagen wir mal, einer etwas komplexeren Pauschalreise beteiligt sind, auch relativ groß.
Ja, ich glaube schon, dass es so sein wird, dass früher oder später die Menge an Mittelsmännern da sicherlich reduziert wird und werden muss. Die Frage ist natürlich, von wo geht's aus? Also schafft es der heute das Produkt mitbringt, sich den Vertrieb im Direktvertrieb stärker zu positionieren? Oder kann sich der aktuell den Kunden bei sich hat, das Produkt aneignen und dementsprechend so die Wertschöpfungskette verkürzen? Ich glaube, das ist mit technologischen Lösungen auf jeden Fall machbar. Es gibt ja wahnsinnig viele, die schon versuchen, mit Dynamic Packaging Lösungen das im Grunde genommen aus Vertriebssicht auch besser Zugang zum Produkt zu bekommen. Es ist aber natürlich so, dass es eine große, wie Jan gesagt hat, eine große Branche ist, die über Jahre in dieser Struktur auch schon so besteht. Und bis sich da Dinge ändern, die müssen ja auch von den Marktteilnehmern zumindest von ein oder zwei Seiten so angenommen werden und nach vorne getrieben werden. Und dementsprechend geht es nicht so schnell, wie wir das vielleicht in anderen Branchen sehen.
Du hast ja gerade richtig gesagt, die Produzenten wollen auf der einen Seite gerne direkt ran an den Kunden und dann gibt es noch den Vertrieb. Der möchte eigentlich ja an beide Seiten möglichst nah dran. Und da sind die Interessen ja auch nicht immer ganz gleich gelagert. Hast du eine Einschätzung dazu, wer am Ende da am längeren Hebel sitzen könnte?
Die Frage würde ich an Jan weitergeben.
Naja, im Ausland ist es so, dass natürlich die Produzenten häufig näher am Kunden dran sind. Wenn man sich jetzt den Package-Markt zum Beispiel in Großbritannien anguckt, ist das ganz klar so. Das ist auf Seite derjenigen, die dann wirklich Technologie at Scale darstellen können, glaube ich, ist es tatsächlich derjenige, der End-to-End produzieren und distribuieren kann. Auf Seiten der Leistungsträger selber wiederum, also nimm mal Hotels oder auch Airlines zum Teil. Airlines sind natürlich da ein Stück weiter, ein deutliches Stück weiter und sicherlich ist EasyJet ein Beispiel dafür, dass man nicht nur den Flug, sondern dann auch deutlich weiter mehr darüber hinaus als Produzent an den Mann bringen kann. Mhm. Und dann die Frauen, das machen sie natürlich auch ziemlich, ziemlich gut. Ich glaube auch, dass die Marktanteile da wachsen werden. Dass, wenn man sich andererseits Hotels anguckt, glaube ich schwerlich daran, dass es der einzelnen Hotel, den meisten Hotelketten möglich sein wird, da den Anteil an Direktbuchungen nachhaltig zu erhöhen, weil schlicht und einfach diese technologische Kompetenz und die Zugangskompetenz bei den Oligopolisten so stark ist, dass es nach normalem weiteren Marktverhalten sich einfach nicht abschwächt, sondern eher im Zweifelsfall noch stärker wird. Aber es hängt natürlich viel von Entscheidungen auf allen Seiten ab. Ich glaube, bei Hotels insbesondere ist es so, dass sie sich zunehmend guter Technologie bedienen können, um zumindest das ein Stück weit abzufedern und mehr Direktbuchungen zu haben. Und das wird natürlich auch immer einfacher. Da spielen Startups auch eine gute Rolle, ihnen letztlich Versatzstücke zu liefern und den Vertrieb selber zu gestalten.
Nun seid ihr ja nicht angetreten, um das Problem zu bewundern, sondern ihr investiert in Startups, in Unternehmen, die selber wiederum angetreten sind, an diesen Problemen was zu ändern. Nach welchen Kriterien sucht ihr die denn aus?
Ja, ist eigentlich ganz, ganz interessant. Es gibt im Grunde genommen ja in einem Deck immer dieses Problem-Solution, ja, diese beiden Slides. Das sind aber gar nicht die wichtigen, die wichtigsten. Das Wichtigste ist das Team-Slide, in dem drin steht, ob ein Gründer das auch kann, aber sich auch verändern kann, aber auf Herausforderungen eingehen kann und dann vielleicht nochmal einen U-Turn macht und dann sein Produkt umwälzt. Ich glaube, das Team ist das Wichtigste mit aller Kriterien für ein erfolgreiches Startup. Dann kommt es aber natürlich schon zu der Frage, definiere ich überhaupt ein Problem? Ja, wir haben gerade ein paar Probleme genannt. Definiere ich ein Problem, das ich dann lösen will, oder will ich irgendwie nur was bauen, was eigentlich niemand so richtig braucht oder was vielleicht nicht das Kernproblem ist? Da sehen wir schon auch relativ viel. Gerade in dem Bereich Inspiration fragt man sich immer so ein bisschen, ja, brauchen die Leute was über YouTube, Instagram und andere Kanäle hinaus, was dann nochmal besser ist und dann die Buchung konvertiert? Naja, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ist eben sehr, sehr wichtig, diese Frage, wird das richtige Problem definiert und wird es dann richtig gelöst? Man spricht dann auch vom Product Market Fit. Und natürlich muss man dahinter dann auch eine Profitabilität sehen und die vielleicht jetzt auch gerade im Umfeld momentan nicht mehr in 10 Jahren, sondern vielleicht in 3. Und in dem Moment ist es dann ein Business, was wir spannend finden.
Wie lange dauert das so ungefähr, bis ihr da zu einer Schlussfolgerung gekommen seid und euch entscheidet, da entweder die Finger von zu lassen oder einzusteigen?
Aber eigentlich zu lange. Oder vielleicht auch nicht, ich würde mir überlegen. Also es gibt ja so Fonds, und gerade in den USA war es so, dass die innerhalb von 10 Tagen, sagen wir, 10 Millionen auf den Tisch gelegt haben, in dieser ganzen Hype-Phase des vergangenen Jahres insbesondere. Wir brauchen schon länger. Ich würde sagen, wir brauchen ein halbes Jahr häufig, um ein Unternehmen wirklich so in der Tiefe kennenzulernen, dass wir uns 2 Fragen beantworten können. A, können, sind wir gut für Sie und sind Sie gut für uns? Ich glaube, beide Fragen sind wichtig und auch die Frage, sind wir gut für Sie, natürlich essentiell. Also liefern wir wirklich einen Mehrwert über das Geld hinaus, was wir reinlegen? Was es dann auch wert ist, dass Sie Zeit mit uns verbringen, wir Zeit mit Ihnen verbringen? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei und das dauert dann, ja, sagen wir ein Viertel bis ein halbes Jahr. Wenn es nach einem halben Jahr nicht dazu gekommen ist, dann wird es auch nicht mehr passieren. Aber so lange dauert es denn doch, um ein Unternehmen richtig gut kennenzulernen. Das sagen wir mal ein Vierteljahr.
Gibt es denn schon Beispiele für Firmen, bei denen ihr jüngst eingetreten seid oder eingestiegen seid? Und was machen die, wenn ja?
Wir haben beispielsweise in Lambus investiert, in Osnabrück. Mit denen sind wir sehr happy. Die haben... Was die machen, ist, was Simon so ein Stück weit beschrieben hat, ist diese komplette Reiseplanung in einer App abzudecken, aber sehr schlau, auch wirklich Probleme zu lösen, wie das Thema Expense Management oder das Thema Expense Splitting innerhalb der Buchungs-App, wo sämtliche Daten dann integriert sind. Und gerade wenn man zusammen Urlaub reist, selbst für Klassenfahrten wurde das schon angewandt. Und was sie darüber hinaus tun, dass sie ein Abo-Modell haben, was auf der kommerziellen Seite sehr gut funktioniert, mit wirklich sehr wenigen Leuten, die das dann auch abbestellen und insofern auch tatsächlich jetzt schon ganz gute Traction haben, wie wir sagen. Ein anderes Startup ist QMuse aus Athen. Ich glaube, Simon, da kannst du mehr zu sagen.
Genau, die im Grunde genommen wollen die Audiotouren durch sämtliche Museen etc. Komplett automatisieren. Das heißt, ich kaufe mir mein Ticket für ein Museum und dann werde ich da durch dieses gesamte Museum, packe ich mir meine Kopfhörer durch und werde audiotechnisch da durchgeführt. Das hat natürlich in der Endausbaustufe einen wahnsinnig hohen Automatisierungsgrad, ist sicher auch sehr viel Partnership Management, was das ist 2 Komponenten, einmal die Technologie und sehr viel Partnership Management, das du am Anfang da aufbauen musst, aber sehr spannend, die kommen aus Griechenland, was sie da über die letzten Jahre jetzt schon aufgebaut haben, sind, würde ich sagen, für so ein frühphasiges Startup schon sehr reif.
Und die Gründer, also auch eine Gründerin, ist uns auch sehr wichtig. Jetzt sitzen hier wieder 3 Männer in diesem Gespräch. Wir sehen schon sehr, sehr viele starke weibliche Gründerinnen und haben im Grunde genommen auch so ein Ziel der Ausgewogenheit dessen dann. Nicht als Hauptziel, ja, aber wenn man sich tief anguckt, dann funktioniert das mit weiblichen Führungskräften oder CEOs wirklich sehr häufig sehr gut.
Was aber im Übrigen gar nicht so leicht ist, es zu finden, weil im Grunde genommen im Startup-Markt, im VC-Markt ist es doch noch so, dass die überwiegende Menge der Gründer halt Männer sind. Also ist schon ein bisschen seltener, dass man Frauen bekommt im Durchschnitt in einem Gründerteam.
In der jüngeren Vergangenheit gab es ja bisweilen mal so einen regelrechten Startup-Hype und man hatte den Eindruck, wenn die eine gute Story erzählen können, dann müssen die auf Jahre überhaupt kein Geld verdienen. Und erhalten trotzdem Investitionen also für so einen normalen Typen, der da so rumsitzt, in riesigem Ausmaß. Glaubt ihr, dass sich da so ein bisschen der Wind gedreht hat oder im Begriff ist, sich zu drehen?
Der Optimismus ist halt gewichen. Ich glaube, man macht sich's zu einfach, wenn man sagt, die haben jetzt auf Jahr oder Amazon hat auf Jahre hinaus ja Geld bekommen oder Tesla und auch viele Reiseunternehmen. Die Investoren sind nicht blöd, die wollen ihr Geld schon irgendwann wieder zurücksehen. Und haben da eine Vision, die sie gemeinsam in diesen Businessplänen sehen. Meistens ist es eben ein starkes Entrenchment in dem Markt, dass der Markt einem gehört, dass man darauf hinaus dann natürlich die eigenen kommerziellen Konditionen auch verbessern kann. Aber es ist so, dass dieser Optimismus halt jetzt nicht mehr so da ist. Es ist auch nicht mehr so viel Geld da, wobei viele Fonds Geld haben. Aber es ist, dieser Optimismus ist ein Stück weit gewichen, zu sagen, naja, in 10 Jahren wird eben der Hotelmarkt meinetwegen so aussehen, dass ich dann eben das Geld wahnsinnig zurückverdienen werde. Das wird aber möglicherweise auch wiederkommen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass man jetzt per se sagen kann, dass ein Investment in Growth Companies per se falsch wäre oder dumm gewesen wäre in der Vergangenheit. Das geht halt gerade nicht auf, weil gerade die Märkte dann doch ein Stück weiter niederliegen, jetzt mal außerhalb des Reisebereichs auch. Momentan guckt man mehr auf Profitabilität, weil man auch nicht weiß, ob man eine Folgefinanzierung dann relativ schnell bekommen wird, weil einfach nicht so viel Geld da draußen rumfließt.
Genau, ich wollte gerade sagen, also ich glaube, dass einfach dieses Thema, wenn man ganz frühphasig reingeht, das kann sicherlich immer noch ein sehr gutes Investment dabei rauskommen. Ich glaube einfach, dass das Risikoprofil, das für Investoren jetzt interessant ist, sich einfach ein bisschen verändert hat. Diese nur auf Wachstum getriebenen Unternehmen werden es jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger haben, diese benötigten riesigen Summen einzusammeln, als das in der Vergangenheit der Fall war. Ich glaube, wirklich gute Geschäftsmodelle, die sehr profitabel sein können und immer noch eine gute Idee mit einem starken Team dahinter sind, haben auch weiterhin die Möglichkeit, das Geld zu bekommen.
Jetzt müsst ihr beiden mir noch bei einem Thema auf die Sprünge helfen, das in letzter Zeit ziemlich häufig durchs Dorf getrieben worden ist, das Thema Blockchain. Kann mir einer von euch erklären mit Worten, die vielleicht auch ich verstehe, was es denn tatsächlich damit auf sich hat?
Das Internet hat Daten digitalisiert und die Blockchain hat das Potenzial, Eigentum zu digitalisieren im Wesentlichen. Eigentumsrechte, also sprich auch Verträge. Smart Contracts, das Wort ist sicherlich geläufig. Dafür gibt es dann natürlich auch Anwendungsbereiche in der Touristik. Also das ganze Thema Abwicklung von Zahlungen könnte über die Blockchain durchaus effizienter geregelt werden, als das heute der Fall ist. Wir sind selber zum Beispiel in ein Zahlungsstartup investiert im Silicon Valley, WeTravel, die genau das tun. Ist noch heute ein wahnsinniger Aufwand, also über Transaktionen über Grenzen hinweg zu gestalten, bei Fernreisen in dem Fall. Das lässt sich schon dadurch vereinfachen. Darüber hinaus kann man sich sicherlich Anwendungsfälle im Bereich der Kunden Loyalty vorstellen, die dann möglicherweise auch dazu führen können, dass Hotels einen größeren Anteil wieder an Direktbuchungen auf der eigenen Seite darstellen können, indem sie sich zum Beispiel mit anderen zusammenschließen, sehr einfach, und sagen, 5 Hotelketten machen gemeinsames Loyalty-Programm, das eben fungibel über die Blockchain sehr einfach funktioniert, nicht so wie heute über irgendwelche komplexen am Ende Voucher-Lösungen. Die grundsätzliche Frage, wie schnell das geht, ist, glaube ich, so zu beantworten, dass es auf die kurze Sicht auch noch ein Stück dauern wird. Ich meine, es gibt ja sowas wie Winding Tree, gab es schon vor 4 Jahren, so die Idee, GDS-Systeme komplett über eine Blockchain zu betreiben. Damals war die Technologie grundsätzlich noch nicht so weit. Wenn man sich heute einige Blockchains anguckt, wie beispielsweise Solana, dann ist die Transaktionsgeschwindigkeit so schnell wie bei Visa. Ja, also man kann Bitcoin hat man ja immer so diese, es dauert so lange, bis dann etwas verifiziert ist. Ja, es tut es auch, aber es gibt durchaus jetzt eben auch Blockchains, die diese Leistung abbilden können. Und insofern glauben wir, dass es ein schrittweises, dass es schrittweise immer mehr Anwendungen geben wird, von Erstbetreibern in der Touristik, die vielleicht formuliere ich es nochmal um und vielleicht können wir das dann rausschneiden.
Na klar.
Ich würde so formulieren, es gibt ja auch schon erste Anwendungsfälle der Blockchain. Es gibt beispielsweise hat Binance gemeinsam mit Geld von Booking.com, soweit wir wissen, Travala ins Leben gerufen. Das ist eine OTA, wo man eben mit Krypto bezahlen kann im Wesentlichen, wo aber jetzt auch andere Anwendungsfälle im Bereich der Loyalty dazukommen. Also da gibt es durchaus auch von dem Marktführer Initiativen, die man sich auch dann vorstellen kann, dass sie relativ schnell auf Booking.com aus meiner Sicht, ich weiß es nicht, aber auf Booking.com selbst implementiert werden und wahrscheinlich nicht erst in 5 Jahren, sondern möglicherweise noch dieses oder nächstes. Da wird der Markt schon auch gucken müssen, ob nicht sozusagen diejenigen, die heute schon führend sind, auch die Blockchain am Ende am besten anwenden. Ich glaube, wir sehen das auch in anderen Branchen, diese Gefahr, dass jetzt dann dieses Versprechen, dass die Blockchain im Grunde genommen demokratisiert und vielleicht so diesen Vertrieb auch ein Stück weit, also den Produzenten stärker macht gegenüber dem Vertrieb, dass das ja nur dann eintritt, wenn der Vertrieb nicht am Ende am schlauesten ist, die Technologie einzusetzen. Und ich denke, das wird Apple sein, das wird Google sein, das wird aber auch Booking.com sein. Und insofern finde ich eine Initiative, wie jetzt sie von die Chain for Travel, wo wir fairerweise auch sagen, dass wir mitarbeiten, insofern sind wir nicht unparteiisch, aber die Ralf Usbeck da ins Leben gerufen hat, durchaus sinnvoll, ein Netzwerk zu schaffen, mit dem Produkt letztlich auf einer Chain liegt und mit dem sich auf das sich dann wiederum der Vertrieb auch draufsatteln kann und neue Produkte sehr, sehr einfach schnüren kann. Darf nicht übersehen, wie einfach dann auch das Coden teilweise ist, in der Produktion, in der Distribution auf Basis dieser Blockchain-Anwendungen.
Falls uns jetzt jemand zuhören sollte, der oder die sich mit der Idee trägt, selber ein Unternehmen zu gründen und da auch schon ein Projekt im Kopf hat, ein paar ganz kurze Tipps. Was sollte der oder die unbedingt tun und was unbedingt lassen?
Ja, also ich bin immer der Meinung, dass es gut ist, sich anfangs viele Referenzen zu holen und über das Thema, das Problem, das man lösen möchte, spricht mit Parteien, die davon von diesem Problem unmittelbar betroffen sind. Es gibt ja gerne die Angst, dass dann mein Problem geklaut wird, aber wie Jan vorhin gesagt hat, eigentlich ist das Team das Entscheidendste. Und am Ende ist die Lösung, eine Lösungsidee zu haben, ist noch sehr weit davon weg, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Dementsprechend, glaube ich, ist diese Angst nicht so groß, wie man vielleicht denken mag. Und es ist sehr gut, sich sowohl Unterstützer in einer Branche wie der Reiseindustrie, die, wie wir gesagt haben, vielleicht nicht die allerschnellste ist, ist es gut, sich Unterstützer zu haben, die auch die eine oder andere Tür öffnen kann. Und es ist auch gut, sich Kritiker zu holen, um im Grunde genommen zu wissen, wie man auf die Kritik, die so oder so irgendwann kommen wird, reagieren kann. Und vielleicht noch ein Aspekt, ich würde niemals empfehlen, alleine zu gründen, sondern versuchen, mir Mitstreiter zu suchen, die ergänzende Fähigkeiten haben. Also ich brauche in der Regel eigentlich nicht 3 Generalisten bei einem Startup, sondern es ist schon gut, wenn ich jemanden habe, der auf der Produktseite oder der Technologieseite sehr stark ist, bei einem B2C-Startup vielleicht jemanden, der sehr stark auf der Marketingseite ist oder bei B2B jemanden, der gut in der Branche vernetzt ist und große Sales-Erfahrung mitbringt oder Sales können.
Das leuchtet mir ein.
Ergänzend würde ich noch sagen, man sollte abklopfen, was alles dagegen sprechen könnte, dass man gründet. Also in was ist man nicht gut und was bräuchte man aber, um wirklich ein perfekter Gründer zu sein? Keiner ist perfekt, aber wenn man da zu viele Boxen nicht abhaken kann, dann sollte man es vielleicht auch einfach lassen.
Genau, man muss schon wissen, dass es eine Weile, dass es ein bisschen länger dauern wird und man sollte nicht davon ausgehen, dass man in 2-3 Jahren im sicheren Hafen ist.
Lieber Jan, lieber Simon, vielen Dank für eure Einschätzungen.
Danke dir.
Danke dir.
Und jetzt geht's weiter mit einer kuriosen Meldung, beziehungsweise wie immer an dieser Stelle hat Christian für uns und vor allem für mich jetzt gleich eine Überraschung, ein Thema, wo du sagst, das gibt's doch nicht. Welches ist es diese Woche?
Ja, in diesem Falle geht's eigentlich um eine Meldung, auf die ich mal verzichtet habe. Thema ist Bahnbashing. Das ist ja im Moment ganz vorne mit dabei und ich hatte tatsächlich letzte Woche selber so ein schönes Erlebnis. Da bin ich von Darmstadt nach München und zurückgefahren und tatsächlich war es auf beiden Strecken so, dass ich nicht mit dem Zug an meinem Zielort angelangt bin, mit dem ich eigentlich dort angelangen sollte. Insofern war ich auch schon kurz versucht, in diese ganze Schimpferei mit einzusteigen und dann habe ich mir mal zu Gemüte geführt, was eigentlich zum Thema Bahn gerade so auf Social Media los ist. Und man muss ja sagen, besonders gerne äußern sich auch auf Facebook und Co. zu dem Thema, was mir alles Schreckliches am Flughafen oder bei der Bahn passiert ist. A, Politiker, B, Journalisten und C, touristische Funktionäre. Und deshalb habe ich gedacht, das machst du jetzt mal nicht.
Du hast nicht mitgebasht, alles klar. Ja, man könnte sicher mehrere Podcast-Folgen nur zum Bahnbashing machen und Geschichten sammeln von Menschen, die ihre Wege nicht mehr so gefunden haben oder lustige Abenteuer erlebt haben. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe von diesem Podcast und den gibt es natürlich nächste Woche.
Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel-Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.